Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem Weltwochetag, 19. September 2024. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige, die sich um ihr Portemonnaie dreht, um ihre Vermögensverhältnisse. Das schuldenbasierte Geldsystem ist eine große Gefahr für ihr Vermögen. Die Staatsschulden steigen weltweit sehr schnell, vielerorts stärker als die jeweiligen Wirtschaftsleistungen. Dies führt zu einer enormen Geldmengenausweitung, durch die ihr Vermögen ständig an Wert einbüßt. Es droht eine nächste Finanzkrise, bei der Sie möglicherweise einen großen Teil Ihrer Ersparnisse und Ihrer Altersvorsorge verlieren können. Deshalb sollten Sie sich die Anlagestrategie von Real Unit ansehen. Die Schweizer Investmentgesellschaft bietet eine seit Jahrzehnten bewährte Sachwertstrategie, damit Ihr Vermögen nicht an Kaufkraft verliert. Die Real Unit Profis legen das Kapital der Gesellschaft gut verteilt in krisenresistente Aktien an und investieren einen Großteil in physisches Gold und Silber. Die Edelmetalle werden in Hochsicherheitslagern außerhalb des Bankensystems sicher aufbewahrt. Informieren Sie sich jetzt unter www.realunit.ch, www.realunit.ch und schützen Sie Ihr Vermögen bestmöglich vor Inflation und den Folgen einer Finanzkrise. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Aber ich darf gleich überleiten. Ich meine, das Umfeld, dem sich so eine Anzeige verdankt, ist natürlich hochakut und hochbrisant. Wir erleben es täglich. Ich lese darüber, ich berichte darüber. Die Schlagzeilen knallen uns geradezu entgegen und mit großer Sorge und auch wachsender Verzweiflung, ja auch Entrüstung und Empörung, verfolgen wir, wie Europa sich wirtschaftlich zugrunde richtet. Wir haben anfangs Woche gesprochen über dieses Interview, das Wendelin Wiedeking, der frühere Porsche-Chef, gegeben hat. Der Bild am Sonntag, sogar in Österreich, hat es massive Wellen geworfen. In der Schweiz, interessanterweise, hat man es nicht so hellhörig aufgenommen. Unsere Wirtschaft läuft vergleichsweise besser. Wissen Sie warum? Ja, weil wir nicht in der Europäischen Union sind, weil wir selber bestimmen, weil wir uns da eben nicht alles aufnötigen lassen. Mir tun die Deutschen leid, mir tun viele europäische EU-Staaten, die tun mir leid. Nicht, weil ich die EU sozusagen für eine absolute Absurdität halte, das nicht, aber sie ist eben eine intellektuelle Fehlkonstruktion und sie wird den Versprechen nicht gerecht, die sie abgegeben hat. Und vor allem die Wettbewerbsfähigkeit, die Ansage, die man machte vor 20 Jahren, Lissabonner Strategie, man wolle zum wirtschaftsstärksten, dynamischsten und wissensbasierten Powerhouse der Welt werden, in wirtschaftlicher Hinsicht. Das hat ja hinten und vorne nicht funktioniert. Wir verlieren. Und jetzt ist ja dieser dramatische Appell gekommen von Mario Draghi mit seinem 393-Seiten-Bericht, der übrigens in der Financial Times sehr genau und, wie ich finde, interessant untersucht wird. Dieser Bericht zeigt ja, dass die EU auf einer ganz abschüssigen Bahn unterwegs ist. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und ich glaube, das entscheidende Thema, und das verkennt Draghi, das entscheidende Thema ist, dass die EU heute als Gebilde, als Politkonstruktion weniger ist als die Summe ihrer Einzelteile. Ja, Sie haben richtig gehört, die EU ist weniger als die Summe ihrer Einzelteile. Und deshalb kann die EU nicht aus Brüssel gerettet werden oder die europäische Wirtschaft aus Brüssel. Das ist dummes Zeug. Dazu braucht es ein Aufbäumen der EU-Mitgliedstaaten, der Nationalstaaten, die da in diesem Zwangskorsett drinstecken, das auf Wegen, die uns zum Teil rätselhaft erscheinen, die eben diese Struktur den Mitgliedstaaten Energie absaugt. Kreativität absaugt, Wettbewerbsfähigkeit absaugt. Und am Ende ist eben die EU auch politisch zum Non-Valeur geworden, beziehungsweise auf dem Weg dazu, wenn Sie schauen, was für eine beklagenswerte Rolle die EU im Ukraine-Krieg spielt. Man ist ja gewissermaßen ein Anhängsel der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich komme da gleich drauf zu sprechen. Wir haben eine Reihe von Nachrichten zu diesem Thema. Das nur ein kurzer Einstieg. Jetzt aber die neue Weltwoche, die heute am Kiosk liegt, die internationale schweizerische traditionelle Flaggschiff-Ausgabe, die Printausgabe. Wir bringen ja immer gegen das Wochenende noch eine E-Paper-Ausgabe für Deutschland heraus. Jetzt also das Schweizer Blatt mit einer sehr schönen Titelgeschichte von Professor Oliver Zimmer. Lob der SBB, das sind die Schweizerischen Bundesbahnen, Stolz der Schweiz, Bollwerk gegen die EU. Dieses Bild ist jedem Schweizer natürlich vertraut. Das ist die nostalgische Ansicht eines Erstklassabteils, wie wir das früher in unseren Zügen hatten. Und interessant ist eben, dass unser Schienennetz tatsächlich ein Bollwerk ist, auch gegenüber der Europäischen Union. Denn die EU, unsere Nachbarstaaten scheinen, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, sie scheinen etwas unfähig zu sein, hier die entsprechenden Dienstleistungen zu gewährleisten auf dem gleichen Level wie unsere SBB, die ja auch viele Probleme hat. Wir haben ähnliche Probleme zum Teil wie in Deutschland, aber wir haben natürlich die Infrastruktur nicht so verlottern lassen wie sie in Deutschland. Auch die Schweiz gibt viel zu viel Geld in der ganzen Weltgeschichte aus. Wir verschleudern da Entwicklungsmilliarden, das ist Gott erbarmt. Aber in Deutschland ist das Ganze einfach noch viel stärker. Da hat sich die Politik angewöhnt, alle Probleme mit Geld zu lösen und dann verlottern eben das eigene Land. Das sehen wir bei uns zum Teil auch, aber es ist natürlich niemals so drastisch wie bei Ihnen in der Bundesrepublik oder Österreich. Österreich kann ich etwas weniger beurteilen. Bin nicht so häufig in Österreich, aber so nach meinem Eindruck ist dort auch die allgemeine Qualität der Infrastrukturen besser ausgeprägt, vielleicht auch, weil das Land eben kleinräumiger ist und bodenständiger als die abgehobene deutsche Politik im Moment. Überall Chancen. Ägyptens Ex-Außenminister Nabil Fahmy zur Lage der Welt. Sehr interessant, was diese Stimme aus Ägypten zu sagen hat zu unserer verrückten Welt. Kamala Harris wird unterschätzt. Die kluge Kalifornierin lebt den amerikanischen Traum. Und Sanja Ameti, die Luftpistolenschützin, die es ja sogar in Deutschland in die Schlagzeilen gebracht hat, die ist jetzt Gegenstand kritischer Betrachtungen. Da argumentieren auch Autoren direkt gegen meinen Leitartikel. Nein, Spaß beiseite. Das ist in der Weltwoche eben auch möglich. Wir haben nicht nur möglich, sondern das ist unser publizistisches Credo, Meinungsvielfalt, Debatte. Und was da der Chef erzählt, der Chefredaktor, das ist überhaupt nicht der Industriestandard. Da ist also die Debatte immer wieder die Folge und die interne Auseinandersetzung. Interessant noch, treibt wirklich CO2 die Erderwärmung? Das ist interessant, vor allem jetzt auch für Leser in Deutschland, in Österreich, die sich mit diesen Hochwasserkatastrophen auseinanderzusetzen haben. Was tun mit den Intel-Milliarden? Fahren wir doch noch gleich etwas mit der Wirtschaft fort hier. Das ist ja eine der ganz großen Schlagzeilen jetzt, das Chip-Debakel. Da hätte eine große Fabrik gebaut werden sollen in Magdeburg. 10 Milliarden Euro an Subventionen haben da die deutschen Behörden den Amerikanern versprochen und jetzt kommen sie trotzdem nicht. Und diese 10 Milliarden sind für mich das Sinnbild des Elends. Also wenn Sie einer amerikanischen Firma 10 Milliarden Euro hinterherwerfen müssen, dass sie in Erwägung zieht, eine Fabrik bei Ihnen zu bauen für 3'000 Angestellte, ja, dann stimmt etwas nicht mehr. Dann ist mit Ihrer Wettbewerbsfähigkeit wirklich etwas, also hochgradig in Schieflage geraten. Und dieser Subventionswettlauf, ich finde das gut, dass das in den Medien, vor allem in den bürgerlichen, jetzt etwas kritisch gesehen wird, aber dieser Subventionswettlauf ist verheerend. Ich meine, stellen Sie sich vor, wenn Sie da nur noch attraktiv sind, wenn Sie die anderen mit Ozeanen von Geld zuschütten, dann müssen Sie in sich gehen, dann müssen Sie über die Bücher gehen und dieses Chip-Debakel ist ein weiterer Mosaikstein oder man könnte auch sagen, ein weiterer Hammerschlag der hoffentlich dazu beiträgt, dass da in Deutschland ein paar Leute aufwachen. Die Frankfurter Allgemeine hatte richtig Freude. Die FAZ ist ja das traditionelle CDU-Blatt. Das ist ja gewissermaßen auch die historische Leistung der FAZ, dass sie damit den Großprotagonisten des Wirtschaftswunders immer auf Tuchfühlung war. Das habe ich auch immer geschätzt an der FAZ. In letzter Zeit, in den letzten Jahren, ist sie mir da auch zu sehr in dieses Brandgemauere hineingerutscht und angekränkelt auch von gewissen Vogue-Tendenzen. Das zum Teil auch anarchische, dass das Feuilleton früher noch ausgestrahlt hat, ist auch etwas zurückgefahren worden, leider. Aber jetzt, wo da der Friedrich Merz, dieser Exponent der alten CDU, zum Kanzlerkandidaten gekürt wurde, da merkt man, da geht plötzlich wieder ein Licht auf in der FAZ, da sind sie mächtig stolz. Sind wir gespannt, ob da die kritische Distanz dann nicht vollends verloren geht, was natürlich die deutschen Zeitungen, meines Erachtens vor allem die bürgerlichen, komplett ausblenden, überhaupt nicht ernst nehmen, zu Unrecht, ist natürlich und auch viel zu unkritisch sehen, ist diese ganze Brandmauer-Thematik. Denn mit der Brandmauer, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, schwächt sich natürlich das bürgerliche Deutschland, schwächen sich die bürgerlichen Parteien, verurteilt sich Friedrich Merz, der Meisterstratege, zu einer ewigen Koalition mit den Linken oder mit den Grünen. Das ist dann sozusagen der Merzel oder der Merkel 2, Merz-Merkel. Da müssen Sie natürlich aufpassen, dass man nicht in diese Situation hineinrutscht. Wenn ein SPD-Kanzler mit der CDU zusammenarbeitet, ist das natürlich aus bürgerlicher Sicht gut, weil die CDU hilft dann dem SPD-Kanzler, Reformen zu machen und etwas liberaler zu politisieren. Umgekehrt beobachten wir schlechte Entwicklungen bei den Bürgerlichen, wenn sie mit den Linken zusammengehen. Das führt in der Regel nicht dazu, dass die Linken rechter werden, sondern dass die Rechten linker werden. Und das ist das Letzte, was Deutschland heute braucht. Von der Leyen gibt Topjobs zu Interventionisten, die Zusammensetzung dieser viel zu grossen EU-Kommission, die auch sündhaft teuer ist, das müssen alles Sie bezahlen am Schluss. Die neue EU-Kommission setzt sich vor allem aus Südländern zusammen und Leuten mit einem sehr interventionistischen Wirtschaftsprofil. Das heißt, das sind Leute, die glauben, je mehr der Staat sich einmischt, desto besser geht's. Und das ist natürlich ein Irrglaube, das wird nicht funktionieren. Widerstrebt ja auch dem, was da Mario Draghi vorschlägt in seinem 393-Seiten-Papier. Und dieses Papier zeichnet ein dramatisches Bild. Im Grunde ist die EU am Ende, Fragezeichen. Wenn wir so weitermachen, werden wir bald am Ende sein. Und da redet er gar nicht primär von der Migrationspolitik, sondern von der Wirtschaftsentwicklung. Ganz düster, zappenduster, wie es da aussieht, auch wenn man etwas zurückblickt in der Geschichte. Die Gründung ganz großer Konzerne ist nicht mehr gelungen in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Da passiert, da spielt die Musik anderswo, nicht in Europa. Und wenn man anschaut, das ist auch interessant im Draghi-Bericht, da ist aufgeschlüsselt, wer eigentlich die größten Innovationsinvestoren sind, dann ist das über die letzten 50 Jahre gesehen die Automobilindustrie. Und das ist zwar schön für die Automobilindustrie, aber wenn man sieht, wie die jetzt verschrottet wird, droht natürlich die EU erst recht zum Industriemuseum zu werden. Also hier sind wirklich falsche, und ich sage es ganz deutlich, falsche sozialistische Weichenstellungen unter dem Applaus der Medien, leider auch der bürgerlichen Medien, immer wieder gemacht worden. Man hat das nicht auf die leichte Schulter genommen, man hat das zu wenig ernst genommen und jetzt kommt das Bittere, jetzt kommt das kalte Erwachen. Martin Wolf in der Financial Times schreibt, Draghi hopes to save Europe from itself. Draghi hofft, Europa vor sich selbst zu retten. Wobei ich immer etwas zurückzucke, wenn ich das Wort Europa lese. Das ist nicht Europa, das ist die EU, meine Damen und Herren. Und Europa ist mehr als die EU. Und die Mitgliedstaaten der EU sind auch mehr zusammengenommen als die EU. Aber diese Struktur, die EU, die zieht im Moment alle runter, weil sie fehlkonstruiert ist. Das haben wir in der Schweiz schon seit vielen, vielen Jahren durchschaut. Die AfD verliert Klagen auf Vorsitz in Bundestagsausschüssen. Ja, so geht's natürlich auch nicht. Wenn man gewählte Parteien immer ausschließt, ausgrenzt, glauben denn die, die das machen, dass das am Schluss ihnen hilft und nicht der AfD? Also auch selbst diese machiavellistische Verhinderungsstrategie wird nicht aufgehen. Wenn sie die Demokratie ausschließen, dann bekommen sie mehr Demokratie. dann wird plötzlich die AfD identifiziert mit der Demokratie, weil die anderen sich ja undemokratisch benehmen. Das heißt, man treibt ja einer Partei, von der man gar nicht möchte, dass sie gewählt wird, immer mehr Leute zu, durch eine falsche Strategie. Und der brillante Albert Einstein hat ja mal den Wahnsinn so definiert, dass man eine Strategie immer fortführt, die gleiche, in der Erwartung, andere Resultate zu bekommen. Und da, glaube ich, ist also der Nachweis auch erbracht, dass diese Ausgrenzung und Verleumdungsstrategie nicht fruchtet, nicht funktioniert. Aber anscheinend haben es da in Berlin ein paar noch immer nicht begriffen. Das ist nicht Demokratie, Freunde. Und es ist auch nicht der richtige Umgang mit der AfD. Die AfD wird gar nicht sachlich kritisiert, wenn man denen sagt, ihr seid Nazis. Ja, das können sie leicht wegwischen. Das sind ja keine sachlichen Argumente. Das sind einfach Verunglimpfungen, Anschwärzungen. Aber wo ist denn hier eigentlich die Auseinandersetzung mit der AfD, mit ihrer Außenpolitik zum Beispiel? Da ist für mich vieles unklar. Und auch wenn mir die Tendenz behagt, jetzt persönlich aus liberal-konservativer Sicht, dass man sagt, weniger EU, weniger NATO und so weiter. Ja, was heißt das für Deutschland, für ein Land mit dieser Geschichte? Wie will man das genau umsetzen? Was heißt das genau in der Praxis? Vielleicht hat die AfD ja ganz schlüssige Antworten dazu. Gut möglich. Ich verfolge nicht jede Rede von AfD-Exponenten. Aber da würde ich die Partei herausfordern. Ich würde sie in diesen Fragen, würde ich sie packen, in der ganzen auch Führungsquecksilbrigkeit. Vielleicht haben auch da viele Deutsche ein Unbehagen. Sie sagen, ja, wer ist denn da? Was bekommen wir da? Ist das eine Pandoras Büchse? Ist das ein trojanisches Pferd? Dieses ja zum Teil auch sympathisch-anarchische, der gärige Haufen da der AfD, das hat natürlich seine Schattenseite, weil die Deutschen wollen keine Experimente, sie wollen da nicht eine Blackbox, die sie dann wählen, der sie die Macht übertragen. Und da gäbe es schon, glaube ich, sachliche Ansatzpunkte für Kritik, die mal stattfinden müsste, die aber nicht stattfindet, womit natürlich auch die AfD-Gegner sich unter Wert verkaufen, wenn sie immer nur mit diesen primitiven Argumenten kommen. Und der Wähler hat natürlich dann keine klare Sicht auf die Alternativen. Er sieht dann gar nicht, ja, jetzt hört mal auf mit diesem ganzen Nazi-Getöse. Sie wissen, was ich damit sagen will. Alles auf Wojtke. Der Ministerpräsident von Brandenburg ist sicher, er kann die Landtagswahl nur gewinnen, wenn sie nicht zur Abstimmung über die Ampel wird. Wie soll das gehen? Ja, eine ganz schwierige Aufgabe. Übrigens Brandenburg, da war ja mal der Matthias Platzek, der Ministerpräsident, übrigens ein Sozialdemokrat, jetzt von außen betrachtet, den ich immer sehr geschätzt habe. Strafzahlungen in Millionenhöhe sollen aus Ungarns EU-Geldern entnommen werden. Ja, jetzt wollen sie die Ungarn und Viktor Orban auch noch fertig machen in der Migrationspolitik. Dabei hat ja Orban migrationspolitisch alles richtig gemacht. Er hat ja sogar die Schengen-Außengrenzen bewahrt, während sie in Griechenland sich über die Verträge hinweggesetzt haben, weil sie gesagt haben, komm, einfach durchwinken da, die Migranten aus dem Osten, die wollen ja eh alle nach Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz, die behalten wir nicht hier. In diesem Moment, 15, hat Orban gesagt, nein, wir schützen die Außengrenzen, die sich plötzlich nach Westen verschoben haben. Was hat der für Prügel einstecken müssen? Und jetzt versuchen sie ihn mit finanziellen Daumenschrauben in die Knie zu zwingen. Das ist doch auch unwürdig. Da kommt das hässliche, die hässliche Fratze des Autoritarismus, der Autokratie zeigt sich da. Und ich bin gerne bereit, darüber zu diskutieren, ob die Ungarn in allen Geländekammern und Bereichen sich dann immer an die Gesetze halten. Und es gibt natürlich da auch Spannungen, wenn sie natürlich etwas der Dissident, der Rebell sind, aber gleichzeitig auf die Zahlungen aus Brüssel angewiesen sind, sind sie ohnehin in einer etwas unbequemen Situation oder diese Zahlungen zumindest entgegennehmen wollen. Auf der anderen Seite traue ich diesen Druck versuchen, diesen Pressionen, es sind ja mehr als Versuche, diesen Erpressungen traue ich nicht, denn bei Polen haben wir gesehen, kaum war eine neue Regierung im Amt, ist der Rubel wieder gerollt, ist die Kohle wieder geflossen in Richtung Warschau. Und das zeigt doch, dass diese EU, zumindest jetzt in der Außenwahrnehmung für mich als Schweizer, weltoffener Schweizer gewissermaßen, diese EU wirkt auf mich immer verpolitisierter und eben autoritärer, wie sie damit Kleinstaaten umgeht, mit Kleinstaaten, die sich für den Frieden einsetzen, die sich für eine geregelte Migration einsetzen. Und wenn du das machst, dann bekommst du aufs Dach in der EU. Das kann es doch nicht sein, meine Damen und Herren, Saarstahl-Chef sieht rot, eine Tirade von Stefan Rauber gegen auch die FDP. Also jetzt melden sich doch immer mehr deutsche Industrielle zu Wort. Das ist eine gute Meldung. Arnold Schwarzenegger hat einen Ehrendoktortitel gewonnen in Berlin. Robert Habeck durfte die Laudatio halten. Der Terminator der deutschen Wirtschaft gewissermaßen. Das jetzt aber nicht als Lob gemeint. Zwei Terminators. Ich ziehe den Terminator Schwarzenegger vor. Den Wirtschaftsterminator Habeck, den würde ich lieber auf der Hollywood-Leinwand sehen. Meine Damen und Herren, wir hätten noch viele Themen, aber aus Zeitgründen mache ich hier einen Punkt. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Und bleiben Sie dran. Ich bin auch immer gespannt auf Ihre Themenanregungen. Wenn Sie etwas vermissen, wenn Sie etwas wissen wollen, wenn Sie mir Fragen stellen wollen, schicken Sie das. Ich beantworte, ich versuche da möglichst viel von dem zu verarbeiten. Wir sind sozusagen die kollektive Schwarmintelligenz hinter Weltwoche Daily mit einer unbegrenzten Zahl von freien Mitarbeitern. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Machen Sie es gut, einen schönen Tag. Ich melde mich zurück.